herzlich willkommen bei Bombay Talkies. Dieses Mal bin ich alleine hier, Vera, weil Caro leider verhindert ist, sie ist krank. Aber wir wollten trotzdem heute die Folge zum Indischen Filmfestival in Stuttgart machen, da das ja auch im Juli stattfindet und das können wir ja später nicht mehr machen. Also habe ich hier zu Gast Elisa Krohmeier vom Festival und ich freue mich total, weil im Prinzip ich kenne Stuttgart seit der dritten Ausgabe, glaube ich, sind wir fast regelmäßig da gewesen. Und es ist immer ein Highlight für indische Filmfans jedes Jahr und seit so vielen Jahren. Deswegen finde ich es irgendwie total schön, da jetzt einmal ein bisschen länger und ausführlicher drüber zu reden. Auch zum Beispiel, wir haben auch im letzten Jahr nochmal mit Gästen aus Stuttgart geredet, die mich auch gefragt haben, zum Beispiel, was macht denn das Festival eigentlich dieses Jahr und wie läuft das im Moment? Also Manisha Koralla hat zum Beispiel danach gefragt oder Prashant Nair, der Regisseur. Und dann herzlich willkommen, Elisa. Vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst, was genau deine Aufgabenbereiche beim Festival sind.
Danke, Vera, erstmal für die Einladung und es freut mich auch total, mit euch zu sprechen, weil ihr gehört einfach auch mit zur Tradition, dass man sich eigentlich einmal im Jahr sieht und irgendwie auch länger miteinander reden kann und so weiter. Und letztes Jahr gar nicht möglich, dieses Jahr zumindest digital, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Und genau, mein Titel nennt sich einfach Programmleitung im Filmbüro Baden-Württemberg, wo wir ja neben dem indischen Filmfestival auch noch die Filmschau Baden-Württemberg machen. Und Programmleitung bedeutet erstmal nichts anderes, als dass man in gewisser Weise Netzwerker ist. Und ich halte das Netzwerk zu den Filmemachern. Beim Indischen ist es natürlich ganz wichtig, ich bin da nicht alleine, sondern ich habe zwei Kuratorinnen mit zur Seite, die fleißigen Gänger vom Festival natürlich längst schon kennen. Das ist die Uma Dacunia in Mumbai und die Therese Hayes in Palm Springs. Und wir drei sozusagen halten den Kontakt zu den Filmemachern, bekommen neue Filme eingereicht, kämpfen an vielen Filmen, die viele Festivals wollen und müssen uns immer so weit, ähnlich wie ihr, auf einer anderen Art und Weise, die ihr sozusagen in der ISCH darüber berichtet, was, welche Filme anstehen, welche kommen und wie die sein könnten, beobachten wir das natürlich und werten das eben auch in Bezug aufs Festival und welcher da passen könnte. Und also das ist so eine erste Aufgabe, den Kontakt zu halten, die Filme einzureichen. Wir sind ja in normalen Jahren sozusagen immer für gut eine Woche auch in Mumbai vor Ort, haben dort einen Workshop für Filmemacher und ganz, ganz, ganz viele Termine, um Menschen kennenzulernen, Freunde wieder zu treffen, neue Freundschaften zu begründen und so weiter. Und dann, wenn man das gesichtet hat, die Filme Ende März, wo der Einreichstopp ist, dann geht es darum, welcher könnte fürs Festival passen. Und nicht jeder Schuh passt an jeden Fuß. Also es gibt Filme, die wollen wir, die bekommen wir nicht. Manche Filmemacher kriegt man überzeugt, manche möchten unbedingt zu uns, weil sie mit uns eine ganz tolle Verbindung haben. Und so entsteht dann so Stück für Stück ein Programm, was man vorher nicht so planen kann, was einen dann aber immer wieder faszinieren kann. Und dann geht es darum, wir haben ja 5 Preise insgesamt, die wir vergeben. 3 von der Jury, einer von der vom Programmteam und einer vom Publikum. Und die Jurypreise, da müssen natürlich Juroren gefunden werden, das muss organisiert werden. Und dann geht es ganz, ganz viel in so organisatorische Sachen. Also das klingt immer so Programmleitung, als wäre man da sozusagen Häppchen, Säckchen und Trinken. Das meiste ist Excel-Listen ausführen und E-Mails beantworten.
Klar, ja. Wir kennen das ja auch, weil wir hatten ja auch in Münster ein kleines Festival. Das ist echt nicht so, ist schon viel organisatorische Arbeit, ja.
Genau, es ist 70% Verwaltung, würde ich fast sagen. Und dann geht es eben darum, wenn man dann sein Programm hat, dann ist man so die erste Stelle im Programm und schubst das dann weiter Richtung Redaktion, gibt die Informationen Richtung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gästemanagement beginnt, es beginnt die Arbeit sozusagen mit dem Kino an sich, mit der Programmierung, wann läuft welcher Film. Dann geht es um Formate, um Vorführkopien, um die Logistik, wie man das aus Indien, USA und England herbekommt und so weiter. Und abgerundet wird es natürlich während des Festivals durch Gespräche, Moderationen, bestimmte andere Vorstellungsrunden und dass man eben auch manchmal mit der Presse plaudern darf.
Ja, sehr schön. Also ich muss dazu sagen, das habe ich am Anfang jetzt nicht erwähnt, also die Fragen, die wir hauptsächlich heute stellen, die hat Caro vorbereitet, also ist sie quasi im Geiste noch dabei. Ich möchte aber eine Frage stellen, die sie nicht aufgeschrieben hat, weil das auch noch ein bisschen das Festival ein bisschen vorstellt, denke ich. Früher hieß er auch Bollywood and Beyond, das hat sich aber halt über die Jahre geändert. Jetzt ist es Indisches Filmfestival Stuttgart. Gab es da eine Veränderung im Publikum? Musste man sich da irgendwie anpassen oder liegt das mehr an den Filmen, die ihr bekommt oder... Was?
Nein, es war eine ganz bewusste Entscheidung. Als das Festival gegründet wurde, in den Anfangsjahren war ich ja nicht dabei, war es ganz einfach so, das war die Zeit um 2002, wo Indien eine unheimliche eine Neugier auf das Land bestand und das wurde, glaube ich, echt auch angeheizt durch die Filme, die einerseits auf Arte liefen, aber besonders natürlich auch RTL 2, die ganzen Shah Rukh Khan-Filme. Wenn man irgendjemand auf der Straße gefragt hat, was sagt ihr indische Filme, wäre das wohl am ehesten noch der Bezug gewesen. Und deswegen kannte man die Marke Bollywood, was man damit verwendet hat. Und es war aber von Anfang an, vom allerersten Festival, dieser Beyond-Teil, der größere, wo man eben auch gesagt hat, Indien besteht aus vielen Filmen, hat viele Sprachen, hat viele Gesellschaften, es gibt viele Indiens und so gibt es eben auch viele Filmsprachen und Filmzentren. Und
das versuchen wir hier auch immer wieder zu betonen im Podcast, damit Leute das irgendwie ja, neu kennenlernen hier vielleicht.
Genau, und es war teilweise auch hinderlich, weil sozusagen... es gibt ja durchaus eine Fangemeinde, die Bollywood-Filme betrifft, die sich auch teilweise für den Beyond-Part interessieren.
Ja.
Aber es ist genauso abschreckend. Also es gibt durchaus Menschen, die sagen, so, ich kann mit Shah Rukh Khan, ich kann mit der Art von Filmen, das gibt mir nichts. Das ist, ach, das sind doch so Frauenfilme am Ende noch so, ja. Und dann sagt, nee, komm doch mal, guckst du doch mal an. Und die meisten, die rauskamen, das hätte ich nicht vermutet, dass das auch möglich ist. Das sind ja tolle Cinematografen und die Geschichten, die erzählen haben. Ich habe ja richtig Gänsehaut und so. Und dass wir gemerkt haben, naja, eigentlich müsste es Beyond in Bollywood heißen oder eben Indisches Filmfestival. Mhm. Und irgendwann wurde dieser Schritt dann eben vollzogen. Und ich glaube, das tut es auch viel besser zeigen, was es für eine Vielfalt einfach gibt und dass man sich jetzt nicht an irgendwelche Markenbegriffe oder die man damit verbindet, hängen muss, sondern einfach Indisches Filmfestival mit dem Ort dazu.
Ja, genau, das ist das gleiche Problem, was wir ja mit dem Magazin eigentlich auch immer haben, von daher. Dann gehen wir mal zur zweiten Frage rüber, auf die man auf jeden Fall auch stellen muss. Also das zweite Jahr Corona. Ihr habt sehr früh, im Prinzip auch schon im letzten Jahr gesagt, ihr macht das nur online und auch dieses Jahr wieder. Wie sah die Festivalplanung aus?
Ich würde kurz den Bogen zu 2020 nochmal zurückschlagen, ja, sozusagen. Also Corona 2020 tue ich immer mit Freitag, dem 13. verbinden. Da kam hier in Stuttgart dann die Nachricht, die Schulen schließen. Und dann wusste man, jetzt wird's ernst. So, und das war auch ganz lange, wo andere Festivals sozusagen noch gehofft, gebankt, gedacht haben, ah, das wird schon noch alles. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt war dann klar, hier wird gar nichts. So, und gleichzeitig hingen ganz viele Festivals in der Luft finanziell, weil man überhaupt nicht wusste, ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Wie wird denn die Finanzierung? Und unsere einzige Chance war, es ist überhaupt nicht planbar. Wir haben zwar noch den Luxus im März, es ist im Juli, aber selbst wenn die Kinos wieder auf sein sollten, wer kommt denn? Also das, am Anfang der Pandemie, das war ja eine richtige Panik, teilweise, weil man es allzu so gar nicht einschätzen konnte. Und man musste sich einfach entscheiden. Wir wussten in dem Moment, wir müssen das jetzt, also uns war klar, es wird niemand aus Indien kommen.
Ja, klar.
Und die schlimmste Entscheidung fürs Publikum, für die Filmemacher und fürs Festival ist, wenn es ausfällt. Große Festivals, die A-Festivals, die werden getragen durch die Welt, die schaffen das auch ein Jahr ohne. Mhm. Aber die kleinen und die mittleren Festivals, für die ist das existenziell, wenn die ausfallen. Und deswegen haben wir da all unsere Kraft reingegeben und gesagt, wir versuchen das. Mhm. Wir versuchen das einfach eine Online-Variante hinzukriegen. Wir wissen nicht, ob wir irgendeinen Spielfilm überhaupt kriegen, weil das war, also jeder, der mit Indien zu tun hat, weiß, wie groß die Angst vor Filmpiraterie in Indien ist und dass das das größte Thema überhaupt dort ist. Ja. Also da stellen sie noch die Amerikaner in den Schatten. Und wir haben gesagt, wir probieren es einfach, dass wir irgendwas hinkriegen. Und das hat wahnsinnig viel Kraft gezogen, weil man natürlich am Anfang überhaupt nicht wusste, wie geht das, wie machen wir das. Und waren dann total glücklich, ein Filmprogramm auf die Beine gestellt zu haben, ein Rahmenprogramm, ein paar Gespräche und also so die Möglichkeit gegeben zu haben. So. Und dann hatte ich ja kurz erwähnt, dass wir im Dezember immer noch ein deutsches regionales Filmfestival haben. Und schon in dem halben Jahr hat sich das einmal komplett geändert von dieser Goldgräberstimmung am Anfang. Juhu, wir finden überhaupt statt und wir machen was zu, dass sich eben dann auch die Verleiher und die Produzenten überlegt haben, okay, bisher haben wir online komplett abgelehnt als Festivals, aber nächstes Jahr sind unsere Filme zu alt. Wir wollen ja auch Publikum, wir wollen auch, dass die Festivals überlegen. Und dann ist so ein Miteinander mit Ansprüchen, Wertungen und sowas alles entstanden, was man alles wie zu machen hätte. Auch das haben wir irgendwie gemeistert bekommen. Und man muss sagen, dass wir letztes Jahr stattgefunden haben, war natürlich, wir hatten nur einen Bruchteil des Budgets, was uns normalerweise zur Verfügung standen. Aber wir hatten es. Okay. Und Baden-Württemberg ist auch relativ schnell mit einer großartigen Staatssekretärin an den Start gegangen und hat gesagt, hey, Kultur ist uns nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es ist wirklich was wichtig. Und man musste sehr, sehr gut begründen, wofür man irgendwelche Notetats braucht. Und man konnte da nicht irgendwelche Fantasienummern aufrufen. Aber das ist eben bezahlt worden und nur sowas möglich. Und dieses Jahr war die ganze Situation ein bisschen anders. Also wir haben schon zur Filmschau versucht, wieder zurück ins Kino zu kehren, weil da gehören wir hin, da wollen wir hin, da wollen wir in Diskussionen treten. Und beim Indischen waren wir noch mal ein bisschen unsicher und große Fragezeichen. Also es war von Anfang an nur als Hybrid-Variante oder als Online-Variante geplant, weil da hat noch niemand von Delta gesprochen, aber es war klar, die Inder werden definitiv keine Visa bekommen. Und es ist einfach so, ein Online-Festival ist nicht billiger als ein Präsenzfestival. Das ist, man hat die Ausgaben an einer anderen Seite. Ne? Also man muss für eine sichere Infrastruktur sorgen, man braucht plötzlich Programmierer, man braucht Datenvolumen, man braucht viel mehr Cutter, Kameramänner, man muss Studio oder andere Orte mieten, wo man Sachen aufnimmt und so weiter. Und du kannst das Geld nur einmal ausgeben. So. Und das war total schwierig, das zu planen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen in einem kleinen, vielleicht auch größeren Rahmen ins Kino zurückzukehren. Und dann kam Delta. Und das hat, glaube ich, auch, also am Anfang in der Kommunikation war das so, im Februar für die Inder zum Beispiel, Corona ist doch schon vorbei und spätestens ab September ist alles wieder gut. Ja, warum seid ihr so ängstlich und zögerlich in Deutschland und macht wieder Online-Festival, wo doch, wir sind doch alle Zoom-müde, was auch stimmt, ja, und wir wollen uns doch alle wiedersehen. Und da waren wir aber sagen, nee, wir sind ein ganz, ganz kleines Team. Wir müssen natürlich auch gucken, wie wir unsere Ressourcen einsetzen können. Wir arbeiten alle mehr und machen das total gerne und es freut uns. Aber wir müssen es irgendwie übersetzt bekommen und sind dann eben jetzt zu der Lösung gekommen. Also ab 1. Juli, seit Donnerstag, sind die Kinos wieder auf. Und das war eine Punktlandung. Und wir gehen halt am Samstag für 2 Vorstellungen vor Ort, dass wir wieder sagen, uns gibt es noch, wir sind da, aber den Rest muss es leider noch mal online.
Ja, und ich kann das total verstehen und ich denke, es ist auch sehr vernünftig, auch wenn man sich Delta anschaut und auch jetzt die EM und man weiß ja auch nicht, was da jetzt passiert. Von daher wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, aber gleichzeitig ist es natürlich für uns als Filmfans, wir wollen Filme im Kino sehen, wir wollen Filme bei Festivals sehen und deswegen kommen wir gleich zum nächsten Thema. Stuttgart war ja immer, also das Metropolkino war ja toller Ort, um das Festival irgendwie zu veranstalten. Es gab ja zwischendurch ein paar Jahre, wo es dann auch mal im SI-Zentrum war, das war auch schön, aber es hat halt eine andere Atmosphäre, aber ja, Hauptsache man konnte irgendwie Filme im Kino sehen. Jetzt gab es eine Geschichte, dass das Metropol schließen musste und ich lese einfach die Frage von Caro vor. Also das Metropol-Kino steckte in Schwierigkeiten. Was ist passiert und wie sieht es jetzt aus? Ich habe tatsächlich sogar, ich habe tatsächlich sogar auch einen Anruf von einer Leserin bekommen, deswegen. Ja. Weil alle waren sehr aufgeregt.
Also wir waren alle auch zutiefst erschüttert, obwohl es sich oder das war mit Ansage quasi, ne? Also passiert ist Folgendes. Die Innenstadtkinos oder die EM-Filmtheaterbetriebe Merz GmbH und Co. KG, wie sie wirklich offiziell heißen, haben 4 Kinos unter einem Dach betrieben. Das ist das Gloria mit 2 Sälen, das ist das EM mit 3 Sälen, das Cinema mit 1 Saal und das Metropol mit 3 Sälen. Und das Beruhigende an der Sache ist, dass die Inhaberin, die Dr. Karin Fritz, der gehört die Immobilie, wo das Gloria, das EM und das Cinema sind. Das heißt, auch für uns Stuttgarter und Festival, diese Kinoleinwände werden wahrscheinlich erstmal bleiben können. Das Metropol-Kino war aber angemietet. Also die Immobilie hat ihnen nicht gehört. Und das ist leider das Traurige an der Geschichte, dass vor einigen Jahren, also über 10 Jahren, ist es von dem städtischen Besitz verkauft worden und gehört jetzt quasi der Union Investment, was eine Tochter ist von der Volksbank. Und deren Ziel ist natürlich Profitvermehrung, das ist ganz klar. Und das Kino ist schon lange in Zahlungsschwierigkeiten, es ist immer schwieriger geworden. Es hat sich natürlich die Gewohnheit verändert, der Menschen ins Kino zu gehen, Streaming, DVD, vielleicht auch andere Interessen sozusagen, ja, und befeuert wurde das absolut natürlich durch die Corona-Krise und man muss auch sagen, dass die Vermieter in keinster Weise dem Kino entgegengekommen sind, als es geschlossen war und dann irgendwann die Frage war, aus diesem Vertrag auszusteigen, weil es einfach nicht leistbar ist. Für mich ist die Frage eher schon wieder mal in Stuttgart, warum man so einen traditionsreichen, repräsentativen und auch unter Denkmal stehenden Bau als Spekulationsobjekt an den freien Markt gegeben hat. Ne? Der Union Investment, das ist ihre Aufgabe, für Mieter zu sorgen. Und wenn das Kino keine Chance hat, dann bietet man es einer Boulderhalle an, weil man denkt, damit die Jugend wieder in die Stadt zu holen und den Raum zu beleben. Da kann man ihnen keinen Vorwurf machen, das ist einfach deren Geschäft. Aber das sollte sich doch irgendwo jede Stadt, egal wie klamm die Kassen sind, und das sind sie in Stuttgart definitiv nicht, doch überlegen, was es uns bestimmte Räume wert. Und jeder, der im Metropol war, weiß, dort war die Architektur und der Raum stand über dem Inhalt. Also das war nicht ein Keller, in den man runtergegangen ist und wo es egal war, welcher Teppichboden da lag, sondern da gab es eben tolle kleine Details, tolle Treppenaufgänge, Platz im Foyer, damit man eben Festival machen kann, weil wir waren ja auch nicht das einzige Festival, was dort waren, sondern eben 4, 5 Festivals über das Jahr hinüber. Und wenn man sieht, das größte Animation- und Trickfilmfestival in Stuttgart, wo weltweit Gäste kommen, auch das hat ein Stück weit seine Heimat verloren. Damit ist Stuttgart ganz viel in der Welt umhergekommen und das Metropol damit auch. Und im Moment sieht es so aus, die mussten alles komplett zurückbauen. Da ist kein einziger Stuhl, keine Leinwand, kein Ton, keine 35mm Maschine mehr drin und auch kein Server. Es hat sich ziemlich schnell hier ein Sturm der Entrüstung gebildet, aber wir reden über Kultur sozusagen. Kultur betrifft immer nur einen Teil der Gesellschaft. Ein Filmemacher und ein bekannter Journalist, die haben dann zusammen eben eine Petition gegründet. Da sind knapp 5000 Unterschriften zustande gekommen und auch wir hatten ja gleichzeitig auch Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Der neue Oberbürgermeister hat dann eben auch gesagt, naja, er versucht da drin zu moderieren. Der Leiter vom Kulturamt hat wirklich alles versucht, was möglich war, dass man der Boulderhalle noch alternative Orte angeboten hat. die Gruppe, die sich eben um dieses Rettetes Metropol gegründet hat, die haben sich immer wieder zu Mahnwachen versammelt, natürlich unter Corona mit Abstand, Hygienebedingungen und so weiter. Aber es ist natürlich eine total frustrierende Situation, weil man ist eigentlich nicht handlungsfähig. Man kann nur an das Gute sozusagen appellieren. Und gleichzeitig sagt der Inhaber von der Boulder GmbH, in 20 Jahren sagen die Leute auch, was für ein cooler Ort, um hier zu bouldern und so weiter. Ja, also für uns, für die Festivals ist es ganz, ganz schlimm, weil es einfach so ein magischer Ort einfach war, der manche Filme auch hat größer und schöner wirken lassen, als sie vielleicht waren oder ihnen genau dieses Ambiente geliefert hat. Ne? Und jeder weiß natürlich, es ist auch viel mit Inszenierung und Bildern, was wichtig ist.
Ja, total. Also ich meine, wir, also Caro und ich, wir schauen natürlich schon auch gerne Sachen auf Streaming-Portalen und so. Ich sehe schon auch die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, auch für Filmemacher, da halt irgendwie mehr Freiheiten zu kriegen und auch irgendwie Publikum zu erreichen, das man sonst vielleicht nicht erreichen würde, klar. Aber natürlich ist irgendwo die Erfahrung, mal im Kino zu sein, total wichtig. Und ich frage mich auch, also zum Beispiel River to River ist auch ein Festival, ich glaube, ihr kennt die Macher davon auch, die zeigen auch zum Beispiel mal Streaming-Filme dann halt im Kino. Also ich würde zum Beispiel auch Filme, die so entstanden sind, gerne mal auf einer großen Leinwand sehen. Ist das etwas, worüber man nachdenkt? Oder denkt man, oder ist das vielleicht blöd, weil man das ja eh gucken kann?
Das war, glaube ich, auch bis vor ein paar Jahren immer der Grund. Und es ist natürlich auch so, dass teilweise die Streaming-Portale oder je nachdem, wie der Vertrag geschlossen worden ist, auch Mitspracherecht haben und es dann manchmal so ist, dass du es gar nicht bekommst. So, ja. Und was ich festgestellt habe, dass es so vor 2, 3 Jahren wahnsinnig viele Filme gab, die, wenn sie weltweit zum Beispiel erscheinen sollten, dann war das in Europa, Großbritannien und Estland und Russland, aber sozusagen Deutschland, Spanien, Portugal, Italien waren es zum Beispiel nicht. Und wenn jetzt die indischen Filme starten, starten die eben auch, sind die auch nicht für, also da hast du auch Zugang in Deutschland dazu. Und da hat sich schon was geändert. Ja. Das ist mir aufgefallen. Und ich glaube, das kannst du nicht mehr unterscheiden. Und du siehst es ja, dass die Sachen von Disney zuerst mittlerweile jetzt bei Disney erscheinen. Und dann überlegt man, was gut läuft, ob das vielleicht die Chance bekommt, auf der großen Leinwand mal gezeigt zu werden. So, da hat sich extrem was verändert. Und man muss einfach gucken, was ist es, was das Festival zu dem Film bieten kann. Es ist die Möglichkeit des Austauschs des Publikums untereinander, wieder in den großen Saal zu gehen und vielleicht auch, sind wir mal ganz ehrlich zu uns, in dem Saal, wo wir mal auch für 1,5 Stunden das Handy aushaben und uns wirklich diesem Film hingeben und nicht nebenbei dies und das machen und vielleicht gar nicht diesen Film so werten und auf uns wirken lassen können. Ne? Also das ist kein Content, den wir vor uns hinmampfen, sondern wirklich Filmkunst, den wir ansehen können. Und das ist es, glaube ich. Und natürlich der Austausch, ganz, ganz, ganz wichtig zwischen Filmemacher und Publikum, weil dafür sind die Filme gemacht. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Interessanterweise, ich glaube, The Great Indian Kitchen ist einer von den Filmen, auf den ich dieses Mal sehr gespannt bin beim Festival. Ich glaube, der lief nämlich zum Beispiel bei Amazon Prime, aber er ist nicht in Deutschland verfügbar, soweit ich weiß. Deswegen, also da bin ich dann auch schon mal sehr gespannt drauf. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Du hast Delta schon angesprochen. Indien hat zuletzt eine katastrophale Corona-Welle geplagt. Welche Auswirkungen hatte dies auf eure Planung?
Das hatte in der Form eine Auswirkung, dass in der Kommunikation zwischen den Filmemachern und uns als Festival. Also am Anfang waren wir einfach nur wahnsinnig geschockt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, wäre, aber ich hatte manchmal wirklich Angst, früh morgens in meine Social Media Kanäle zu gehen und erstmal zu lesen, wer alles gestorben ist.
Ja.
So. Also wirklich, das hat mich umgehauen und das ist natürlich auch eine andere Herangehensweise. Ich glaube, da gibt es noch einen Unterschied zwischen Deutschland und Indien, die das halt wirklich in Indien auch publik machen, wer gestorben ist und dass man so sozusagen so die das mitteilt und so auch kondoliert. Aber dann wusste man es eben auch. Nur wir mussten eben auf einen Termin arbeiten, wir müssen das Festival vorbereiten und das ist manchmal ganz schwer zu wissen, okay, was ist jetzt gerade, überlegt der Filmemacher, ob er zu uns zum Festival kommt,
ist er gerade selber an Corona erkrankt? Hat er gerade Stress, weil es keinen Sauerstoff, kein Sauerstoffzylinder oder irgendwas gibt und seine Mutter am Sterben liegt, ja. Und wir kommen jetzt und fangen an, ey, aber sag mal hier mit dem Film und so weiter, ja. Und das war so, das war immer so ein leises Vortasten, dass man immer E-Mails auch angefangen hat, ich hoffe dir, deinen Kollegen und Familie geht's gut, ja. Und wenn das nicht der Fall ist, lass dir die Zeit, so. Und damit sind wir ganz gut gefahren, weil egal was, also jeder hat jemanden verloren. Also unsere Erfahrung war, dass es oft Menschen im Freundeskreis, im Kollegenkreis waren und wenn in der entfernteren Familie, also es waren jetzt nicht die Partner oder Eltern.
Aber jeder kennt jemanden, ja.
Jeder kennt jemanden, jeder ist persönlich betroffen. Einige hatten tatsächlich auch Corona zwischendurch, es ist aber glimpflich verlaufen. Du hast aber keine Zeit, in Würde Abschied zu nehmen. Und ich glaube, am Anfang waren die einfach nur geschockt, also ähnlich wie wir das, glaube ich, im Dezember hatten in Deutschland. Dann kam eine Wut dazu, die haben sich wahnsinnig schnell online organisiert, dass sie wirklich, wo gibt es freie Betten, wo gibt es das, wo gibt es das, da ruft er da an. Also da hat die von Regierungsseite hat es, glaube ich, nichts oder offizieller Seite hat das, glaube ich, nicht ganz so gut oder gar nicht funktioniert.
Ja, leider.
Da habe ich eben auch gesehen, dass teilweise Filmemacher wahnsinnig aktiv waren, wo ich denke, oh Gott, die kann sich doch jetzt überhaupt nicht um den Film noch kümmern.
Ich kenne auch Leute, die sich dann selbst um ihre Impfung kümmern mussten und so. Also das ist halt auch, also nun mussten dann auch bezahlen oder, ja, ich meine, das ist halt auch ein bisschen anders.
Genau, also das war so ein ganz großer Faktor, dann ja, also dass sich das einmal komplett geändert hatte. Wir hatten sehr viel Kontakt mit unseren Filmemachern im Februar. Da hatten wir so einen Online-Workshop gegeben und da war ja wirklich die Haltung so, ja, ihr Deutschen mit eurer dritten Welle grad und so weiter, wie in Indien, das ist ganz gut. Und ich glaube, die sind, also wenn so eine Sicherheit wegbricht und alles in Frage gestellt wird und dann in einem Land wie Indien, das so groß ist und wo manchmal so Kleinigkeiten entscheiden, aber meistens wirklich, wer das meiste Geld und die besten Beziehungen hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz traumatisch gerade so. Und ich glaube, dass das so in Phasen auch wieder kommt. Also,
ja.
Also mich hat es auch voll verstört jetzt vor Wochen, als dieses Bild kam am Ganges, wo durch den Monsun Gott, ja. Die ganzen Leichen wieder freigespült worden sind, sowas.
Ja.
Und wo da einfach, ne, also wo man einfach weiß, man will jetzt, glaube ich, nicht aus dem Ganges irgendwas trinken, wenn man es vorher schon nicht vielleicht wollte. Aber da ist, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viel, was dann noch aufgearbeitet werden muss. Und wie das eben in so einer Trauerphase so passiert, ich glaube, da wird noch Wut und Hilflosigkeit und ganz viel vermischt sein. So.
Ja, nee, ganz, also das war für uns als Magazin auch eine ganz schwierige Phase. Es ist immer noch ein bisschen schwierig, aber wir hatten zum Beispiel auch dann... Also Interviews waren dann ganz schwierig, dann hieß es irgendwie, ja, ich kann im Moment nicht, ich bin bei einem Freund, der trauert und solche Geschichten halt. Und ja, das war schon, und ich konnte auch total verstehen, wollte dann auch in der Zeit halt keine PR machen, also das haben ja auch ganz viele gesagt. Also wollen wir trotzdem noch auf das Positive dann danach. Also
ja,
ich denke mal, viele sind halt auch sehr so zusammengekommen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen jetzt auch so in den letzten Wochen irgendwie? Also was ist so der Hoffnungsschimmer für dich?
Der Hoffnungsschimmer ist ganz, ganz doll zu sehen, genau was das Menschliche ist. Zu zeigen, dass Religion nicht über alles gestellt wird, sondern dass die Menschen sich wirklich helfen. Und,
Religion besser als Fußball vielleicht.
Genau. Und aber auch zu sehen, dass tatsächlich, also am Anfang war meine Angst, welche Filme wird es denn geben? Weil letztes Jahr ist doch kaum gedreht worden. Und es war eher letztes Jahr das Problem, Filme zu bekommen, weil die zurückgehalten worden sind und dass man doch den, also
ja,
okay. Das war nicht das Problem. Und für wir waren wie letztes Jahr auch schon so ein bisschen jetzt für die Filmemacher ein Ziel. Da ist ein Festival, das wird stattfinden. Ich kann dort meinen Film zeigen, ich kann eine Grußbotschaft schicken, ich kann das machen. Und es gibt mir Termine, die nicht ausfallen, weil sie unabhängig von Inzidenzien sind. Es gibt wieder Inhalt und eine Arbeit, die mir Spaß macht. Und so eine Art von Alltag sozusagen. Und das merke ich, dass das den Filmemachern ganz, ganz viel bringt und uns natürlich auch. Man hat so egal was es ist, du hast gleich ein Thema, was alle verbindet, weil alle natürlich durch diese Zeit gehen in unterschiedlichen Phasen. Und ich glaube, das wird bei euch auch nicht anders sein, wenn du ein echtes Interesse an den Menschen hast und an ihrem Schicksal und nicht nur fragst, hey, wie geht's dir? Und dann willst du nur ein Gut hören, sondern wirklich dann auch dir die Zeit nimmst dafür, das gibt ihnen unheimlich was zurück, weil du kannst dich gerade nicht in echt treffen sozusagen. Und das Mindeste, was du machen kannst, ist halt Anteil nehmen und zuzuhören. Und das wird wahnsinnig wertgeschätzt.
Ja, das stimmt. Ja, die nächste Frage wäre dann eigentlich, inwiefern hat die Corona-Krise die indische Filme und die Medien geprägt? Also wir haben ja jetzt auch schon kurz darüber geredet, das sind jetzt auch teilweise auch wirklich auch Filme während der Pandemie entstanden. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube beim Festival vielleicht gibt es welche oder vielleicht Kurzfilme, die jetzt währenddessen schon gedreht wurden? Okay, ja.
Tatsächlich, es gibt kurz, also bei uns ist es erstmal nur durch die Kurzfilme jetzt reingeschwappt, wo man, egal ob es das so nur am Rande thematisiert oder wirklich so Thema ist, in den Kurzfilmen ist Corona angekommen. Also zum Beispiel haben wir einen, diesen Someday, da siehst du einfach eine Frau im mittleren Alter, die in einem Zimmer sitzt und sich durch die Wand mit ihrer Mutter unterhält. Und so Stück für Stück verstehst du, die Frau arbeitet im Gesundheitssektor, wahrscheinlich im Krankenhaus und muss jetzt in eine bestimmte Quarantänezeit. Mhm. Und ihre Mutter hat eine Pflegerin und ist an Alzheimer oder Demenz erkrankt. Und sie führen Gespräche, wie man sie halt mit Demenzpatienten führt. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo ihre Mutter total klar ist. So, und wo sie sagt, ich würde dir so gerne das Haar kämmen oder dies machen, wie geht's dir, hast du Angst, dich zu infizieren und so weiter. Und am nächsten Tag kann sie halt raus aus der Quarantäne. Aber also das nutzt Corona zum Beispiel, es geht aber um ein ganz anderes Thema und eine ganz spielt in der Corona-Zeit, aber es hätte auch eine andere Zeit sein können.
Okay, so. Ja. Und, aber man merkt es dann halt trotzdem, dass es irgendwie in dieser Zeit entstanden ist, auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Und du siehst halt, ne, das ist mit einer Schauspielerin auf Abstand gedreht. Also du siehst natürlich auch, okay, wie es produktionstechnisch umgesetzt werden konnte, dass das möglich ist, genau.
Ja, ich meine, das merkt man ja auch irgendwie bei so einem Festival, sind ja auch sehr viele Independent-Filmemacher oder nicht so, also eher kleinere Filmemacher, die müssen ja auch dann sehr erfinderisch sein, gerade auch in so einer Zeit. Und das haben wir ja auch irgendwie jetzt beim Magazin gemerkt, da entstehen ja schon irgendwie neue Sachen und sehr kreative Dinge auch. Also ich weiß nicht, aber merkst du dann auch, also ihr habt ja dann auch recht viel Kontakt dann auch mit den Filmemachern zwischendurch, dass die irgendwie in einer gewisser Art umdenken oder so? Oder irgendwie, ja, also dass es da irgendwie was gibt, was da passiert?
Also vielleicht kannst du das auch gut ergänzen, aber so mein Wissen war, dass so ab September, Oktober 2020 die Großproduktionen wieder angefangen haben zu drehen und sich auch berühmtere Schauspieler und innen sozusagen bereit erklärt haben und sich getraut haben, wieder zu drehen, vielleicht auch Geld gebraucht haben. Und dass die Independent-Sachen, die schieben das teilweise noch. Und im Februar, März war es so, dass sich die technischen Gewerke, Kamera und so, die konnten sich vor Anfragen überhaupt nicht retten, weil die das Gefühl hatten, dass jetzt alles nachgeholt wird und geplant wird für die nächste Zeit. Und ich vermute, dass es das jetzt einmal komplett zum Erliegen gebracht hat, natürlich.
Okay. So.
Also da weiß ich jetzt nicht, in wie viel tatsächlich noch im März gedreht worden ist und geschafft worden ist. Viele nehmen sich auch zurück und sagen, kann ich in der Zeit, die wo es jetzt so übel ist und wo es um Leben und Tod geht, kann ich da berichten, dass mein Film Weltpremiere hat. Ne? Also das ist genau das, was du vorhin gesagt hattest, dass die Leute hatten andere Themen oder es fühlte sich auch nicht richtig an, PR zu machen, wenn man weiß, dass Menschen um einen herum trauern und
ja,
so.
Genau.
Ja, und also von daher, ich bin wirklich, man hört immer wieder, es geht los. Die sind auch gereist tatsächlich. Also viele waren jetzt Malaysia zum Beispiel, hörte ich immer mal wieder als Land, wo man war. Aber das ist ganz schwer einzuschätzen. Wie läuft gerade der Alltag, ne?
Ja, klar. Ja. Ich meine, wir sind auch so weit weg. Also man, aber gleichzeitig, ich habe halt jetzt auch im letzten Jahr, ich habe so viel mehr Leute gesehen dadurch. Weil ich meine, wir sind halt selten, wir fahren halt normalerweise nicht nach Indien, das ist einfach zu weit. Wir sehen die höchstens mal bei Festivals oder so. Aber so war es halt wirklich, jeden Monat hat man dann irgendwie ein Zoom-Interview auf einmal und sieht die Menschen dann halt auch wirklich. Das war dann auch nochmal eine andere Erfahrung. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich fand das eigentlich dann auch ganz interessant.
Ich finde es genau, also aber es ist, also es, die Kommunikation läuft halt doch viel über E-Mail. Eigentlich, ach, dann kann es jeder dann rausnehmen, wann er möchte. Und ja, aber es ist tatsächlich im Moment könnte ich gar nicht sagen, wie gerade die Situation ist. Ich glaube, so als es auch so in Deutschland darüber berichtet worden ist, wie hoch die Infektionszahlen in Indien sind, dann war es schlimm. Mhm. Viele Filmemacher kommen aber aus finanziell abgesicherten Familien oder haben das sozusagen im in der Großfamilie und haben ja auch sozusagen, sie kommen aus mit einem akademischen Background, ja, und haben sich zu helfen gewusst. Und dann kam so ein paar Wochen später, dass dann an Komplikationen oder Nachwirkungen tatsächlich noch ein paar Todesfälle waren. So, also das war jetzt so das Gefühl Anfang Juni. Und wie es seitdem ist, da höre ich immer mal wieder. Aber ich glaube, im Moment habe ich eher das Gefühl, es beruhigt sich die Lage. So.
Ja, ich glaube auch. Also das ist auch unser Eindruck auf jeden Fall. Okay, dann wollen wir mal zum Programm kommen. Ja, also wir kennen natürlich Sunal Segal zum Beispiel aus dem vergangenen Festival. Ich hatte sie auch damals interviewt und bin gerade sogar dabei, ihr Roman zu lesen. So ein Science-Fiction-Beziehungsroman, ganz experimentell. ja, also wie wird das 18. Indische Filmfestival aussehen? Was sind die Highlights? Worauf können sich die Fans freuen?
Ich glaube, das Highlight für uns als Festival ist, dass wir es geschafft haben, wieder ein Festival mit Filmen zusammenzustellen. Ja. Das klingt irgendwie so, naja, das ist doch der Grund dafür. Aber das ist in diesen Corona-Jahren wirklich immer so ein ganz großes Fragezeichen. Und wir haben ein größeres Programm. Also wir hatten letztes Jahr, war unser Ziel, 5 Spielfilme zu haben. Das haben wir geschafft. Dieses Jahr sind 9 dabei, also es ist fast das Doppelte. Wir haben wieder ausreichend Dokumentarfilme, dass es auch da einen Wettbewerb geben kann. Und wir haben 4 Kurzfilmblöcke, glaube ich, insgesamt sind es 16 Filme so. Und das, denke ich, ist ein schöner Überblick, den es einfach gibt, was sind gerade Themen. Und was wir so festgestellt haben, es ist für die Online-Varianten ganz, ganz, ganz schwierig, das zu kriegen, wonach wir uns sehnen. Die Komödien mit Tiefgang, ja? Die eierlegende Wollmilchsau, die jeder haben will, die sich aber nach Präsenzfestival sehnt.
Okay,
das alles heißt, klar. Das muss man vielleicht so sagen. Aber genau, es gibt Begegnungen wieder mit alten Bekannten. Sonals Film zum Beispiel, die mit einer befreundeten Regisseurin aus Litauen eben diesen interessanten, experimentellen Sci-Fi-Thriller gemacht hat, wo es aber letztendlich, da kannst du Mensch versus Technik, du kannst den Schriftsteller, den Künstler sehen da drin, also das, was hier ganz, ganz viele Folien gibt, was du in dem Film interpretieren kannst.
Mhm. Okay.
Grundsätzlich finde ich, ohne das manchmal so vordergründig zu sagen, weil du auch The Great Indian Kitchen genannt hattest, geht es immer wieder, was die Inder als Gesellschaft zusammensetzt. Und da hängt natürlich viel daran, an dem, was es eigentlich offiziell seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gibt, das Kastenwesen. Mhm. Und es schwingt immer, immer, immer wieder mit. Und ob es dann um die Unterdrückung einzelner Gesellschaftsgruppen oder der Frau an sich geht, was man natürlich auch immer wieder auch sehen muss, wie ist die derzeitige Lage in Indien und die Politik und wie verändert sich das vielleicht? Und da merke ich aber, dass sozusagen das eher in den Bereich der Zwischentöne, das ist nicht so anklagend oder okay, provokant, wie das vielleicht ein Herrn Kashyap machen würde oder so, ja,
ja.
Der sich da als einer der wenigen raustraut, sondern das wird eher so in großen, allgemeingültigen Bildern erzählt. Mhm. Und es gibt aber, wofür steht Stuttgart auch immer wieder natürlich für die Debütfilmemacher. Ne? Also okay, es gibt auch einen ganz bezaubernden Film, Kolital nennt sich der, der ganz, ganz einfach bestimmte Dinge erklärt. Der ist in Kanada gedreht worden, also in dem
in der Sprache.
Bundesstaat in Indien, in der Sprache, genau. Ja. Da kehrt ein Enkel nach vielen Jahren oder nach einiger Zeit zu seinen Großeltern zurück, die im ganz ländlichen leben, und die wollen ihm zu Ehren einfach ein bestimmtes Gericht mit einem Hahn zubereiten, und der Hahn ist weg. Und was macht man jetzt? Ja, und einerseits experimentell gemacht, mit wenigen Mitteln, verzichten auf Musik, und trotzdem ist es aber irgendwie eine Geschichte über Familie, Zusammenhalt und wir haben dann The Tenant dabei. Mhm. Da weiß ich nicht, ob ihr da auch schon mal was davon gehört habt.
Ja, gehört habe ich davon.
Genau. Der ist auch ein großartiger Film, der über Gesellschaft berichtet und sie kennzeichnet, aus so einem typischen indischen Mietshaus, wo die Männer vor allen Dingen beisammensitzen und über die Regeln diskutieren, die Frauen natürlich auch. Und jeder, der da nicht so ganz reinpasst, hat es nicht einfach. Und irgendwo drin sind die Kinder, Jugendliche, die erwachsen werden mit ihrer Welt. Und plötzlich kommt in diesen Kosmos eine Frau, die westlich gekleidet ist, sich westlich verhält, indisch ist, aber komplett nicht reinpasst. Und was dann für Fantasien und für Sachen in Bewegung kommen, ist halt auch ganz, ganz spannend zu sehen.
Okay, ja, das klingt interessant.
Dann haben wir einen Film, der geht um ein Thema, was euch, glaube ich, auch im letzten Jahr im Mai schwer beschäftigt hat, um Suizid oder Suizidvermeidung, was, glaube ich, auch immer noch tabuisiert in Indien ist oder was man bemerkt, aber hinnimmt erstmal. Und den fand ich wirklich extrem spannend, Not Today, wo eine junge Frau, die eben anfängt zu arbeiten in so einem SOS-Zentrum, einen Anruf bekommt und jetzt eben diesen Suizid verhindern möchte, hat aber an der Leitung jemanden, der 15 Jahre selber so ein Center geleitet hat und alle Tricks und Tipps kennt. Und was passiert jetzt?
Oh, okay. Huh.
Genau. Das ist zum Beispiel auch einer dieser Filme, die ganz spannend sind. Mit Girish Karasawali haben wir natürlich einen Altmeister des indischen Kinos dabei, der in wirklich tollen, tollen Bildern, und deswegen haben wir uns auch entschlossen, den Spielfilm nochmal im Kino zu zeigen am Samstag.
Okay.
Wirklich erzählt, also tolle Aufnahmen hat, deswegen will man es auf großer Leinwand haben, aber eben auch dieses, warum gibt es diese Kasten, diese Abgrenzung, warum bleibt es vielleicht so und wieso ändert sich da nichts? Also der das so in einen ganz großen Kreislauf mit einfließen lässt. Genau, über The Great Indian Kitchen haben wir am Rande mal schon gesprochen. Das ist natürlich auch so ein Thema, was viele Festivals, aber was auch Stuttgart immer ausmacht, ist so ein bisschen die Rolle der Frau, die Rolle der vielleicht auch unangepassten Frau und wo sich für also wie ist ihre Situation? Und das Spannende da bei dem Eröffnungsfilm ist halt ganz einfach, dass das spielt in Kerala, in einem Staat, wo es eine hohe Bildung allgemein, aber auch unter Frauen gibt und auch schon länger gibt und wo Frauen wirklich im Vergleich zu manchen Staaten in Nordindien also wirklich sich entfalten können. Nur ist es so, wenn man dann wirklich in die höchste Kaste heiratet, kann man eben seine Karriereplanung auch, egal welche Absprachen es gibt, teilweise dem unterordnen, was der Mann möchte und was passiert dann.
Okay. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was oft irgendwie bei Festivals vorkommt. Also Rolle der Frau ist es echt auch immer. Ich merke auch immer, dass das auch die deutschen Medien vor allen Dingen sehr, sehr darauf anspringen. Ich finde, dass gerade bei den indischen Filmen gibt es ja einfach so eine große Bandbreite. Und auch gerade so bei den indischen Frauenrollen, da gibt es ja wahnsinnig starke Frauenfiguren auch. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Was hat sich da geändert auch über die Jahre vielleicht? Ihr habt ja jetzt auch schon wirklich sehr lange dieses Festival.
Ich glaube, das kommt so in Wellen. Und also ich weiß gar nicht, ob sich so viel ändert, weil, und ich glaube, so erklärt ihr das ja auch immer, es gibt nicht das eine Indien, sondern es gibt so viele Indiens, die nebeneinander existieren. Es gibt dieses Indien im ländlichen Bereich ohne Bildung, mit Bildung, aber wo du einfach, das ist ganz klar, du hast, wenn du Probe, du gehst einfach in die Familie deines Mannes mit und hast dann die 3 Ks, Kinder, Küche, Kirche sozusagen. Es gibt die Frauen, es gab in den 70er Jahren schon eine Premierministerin, wo wir in Deutschland davon geträumt haben. Es gibt in Kerala auch eben in den 70er Jahren die Nonnen, die in Krankenhäusern in Deutschland gearbeitet haben, die den internationalen Austausch gemacht haben. Ich finde es ganz, ganz schwierig zu sagen, wo sich es gerade hinbewegt. Ich habe aber so das Gefühl, dass insgesamt wird es gerade wieder konservativer.
Ja.
In den Filmen.
Okay, ja, ich meine, ich denke, gerade zum Beispiel, was so die politische Richtung in Indien angeht, sind wir, glaube ich, beide auch eher kritisch im Moment. Ich weiß aber zum Beispiel nicht, wie das ist, wenn man mit indischen Filmmachern da und Filmmacherinnen da zusammenarbeitet. Kommt man da manchmal auch so an Punkte, wo man Konflikte hat, oder ist das bei euch nicht so?
Ich finde es eher gerade interessant, dass es also auch namhafte Künstlerinnen und Künstler Sachen nicht mehr schreiben öffentlich, die sie noch vor Jahren geschrieben haben.
Ja.
Und das ist nicht seit 21 so, sondern eigentlich seit 18, würde ich sagen. Mhm. Das hat sich seitdem extrem verändert, dass man sehr darauf achtet, was man schreibt und sagt. Ich sehe vermehrt die Bemühungen, tatsächlich das Land zu verlassen auch.
Echt? Okay.
Ja, also das sind schon so die ersten Sachen, die Fragen, wo sie sagen, wir möchten gern, wir sind nicht Filmemacher geworden, um auf dem roten Teppich zu stehen, sondern wir wollen doch unsere Geschichten erzählen.
Ja, klar.
Und das war ja das Gute und Tolle an den Streaming-Portalen, wo lange Zeit die Geschichten gezeigt werden konnten, die durch die Zensur für die Kinostarts natürlich nicht durchgerutscht wären. Und durch das Eingeständnis jetzt von Amazon und Netflix ist da natürlich auch wieder ein Riegel vorgeschoben worden. Und nichtsdestotrotz, das soll jetzt nicht in ein allgemeines Geweine absinken oder so. Es entstehen trotzdem wunderbare, tolle Geschichten. Aber ich glaube einfach, in diesem Land steckt so viel Potenzial und so viele tolle Landschaften, Menschen, unterschiedliche Religionen. Und das wäre einfach schön, wenn sie das ganz frei entfalten könnten.
Ja, das wäre echt toll. Ja, und auch das in dem indischen Filmfestival in Stuttgart steckt ein großes Potenzial, denke ich. Ich hoffe einfach, dass das über die nächsten Jahre dann auch schön weiter existieren kann, auch jetzt so nach Corona hoffentlich.
Mir fällt übrigens noch was ein, weil wir so jetzt über die Highlights so ein bisschen noch gesprochen haben. Neben den Filmen, die es ganz normal online gibt, hatte ich ja kurz schon erwähnt, dass wir an dem Samstag, dem 24., kehren wir für 2 Vorstellungen ins Kino zurück. Und wir zeigen einen Kurzfilm, eine Doku und einen Spielfilm. Der Spielfilm ist eben dieses Can You Just Stay Here, No Journey Beyond. Und der Kurzfilm wird von der Franziska Schönberger sein, die vor ein paar Jahren schon mit diesem Amma und Appa da war und die das Mädchen mit den roten Schleifen gemacht hat. Die wird aus München auch anreisen.
Toll.
Und die Doku ist dieses von Berlin to Bombay von dem Daniel Popat und dem Marco Hülse, und auch die werden da sein. Mhm. Und deswegen haben wir uns, abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie leichtere und schöne Filme sind, es sind Filme, wo Gäste da sind, ja? Also es besteht die Möglichkeit, nicht nur ins Kino, in den Ort zu kommen, sondern auch wirklich einen Filmgast da zu haben für die Doku und den Kurzfilm. Bei dem Spielfilm ist das leider nicht möglich. Und was wir uns aber dieses Jahr überlegt haben, einerseits wird es natürlich zum Beispiel zum Spielfilm ein ganz normales Interview über Zoom, was wir dann wieder online stellen, geben. Aber wir wollen den Donnerstag und Freitag nutzen, um da Live-Talks zu haben. Geplant sind da pro Tag 2 zu machen, 17 und 19 Uhr. Und da aber nicht nur ein Filmemacher im Gespräch zu haben, sondern wirklich Schwerpunktthemen. Also zum Beispiel haben wir es jetzt im Dokumentarbereich, dass wir 3 ungewöhnliche Frauenporträts haben, wo man auch das Wiedersehen mit alten Bekannten teilweise hat, weil das eine ist von Vikas Khanna gemacht und einfach sagen kann, ja, also ist das jetzt einfach außergewöhnlich oder stehen die für einen bestimmten Teil der Gesellschaft, oder dass man dann wirklich das Thema hat, queer, LGBTQ, was in bestimmten Filmen einfach am Rande oder im Fokus mitgenommen wird. Und klar, ihr wisst es natürlich, dass das jetzt nicht mehr strafbar ist in Indien seit 2 Jahren, aber das war es ja lange und das ist natürlich noch in den Köpfen verankert. Und guck mal nach Deutschland, was wir hier für eine Diskussion
und
oder
gesellschaftlich ist das nochmal eine ganz andere Nummer, also von daher.
Und da gibt es aber durchaus ganz interessante Themen, wo einerseits toller Kurzfilm, da ist Shabana Azmi in einer Mutterrolle mit dabei, wo es darum geht, lesbische Muslime. Mhm. Ja, und der Filmemacher wird im Internet angegangen für den Film, es ist unglaublich. Oder einen anderen
ich
Film.
Das hatte ich auch schon gesehen, das sah spannend aus.
Genau, dieses Vier Quorma. Genau, oder einen anderen Film, wo in einer sehr ländlichen Gegend, ich vermute auch ein Mann, der nicht allzu viel Bildung erhalten hat und seine Frau ist umgekommen und er hat ein paar Monate altes Baby und fährt in die Stadt mit dem Baby, weil er sich umoperieren lassen möchte zur Frau, weil er nur denkt, dass eine Mutter die Mutterliebe entwickeln kann, um das Kind großzuziehen. Und das ist das ist mir noch nie in den Jahren untergekommen, so ein Gedanke zu haben, was ja auch ein bestimmtes Frauenbild ist.
Ja.
Aber was passiert mit dem Mann? Also wo wird er alles hingeschickt? Wer redet mit ihm und so weiter? Und genau, und um so eine Gespräche geht es so ein bisschen teilweise eben auch um, wie jedes Land hier seine geschichtlichen Punkte hat, zu denen es immer wieder zurückkehrt, was in Deutschland Nazizeit und Wende ist, Mauerfall, ist es natürlich in Indien immer wieder 1947, die Teilung. Und auch da gibt es so Filme, die das so explizit zitieren und so weiter. Und wo es eben für das Publikum hoffentlich auch möglich wird, da sind wir gerade an den letzten technischen Planungen, zumindest sozusagen Fragen zu schreiben im Chat, auch wenn man da sozusagen nicht per Video dran teilnehmen kann, weil dann einfach die Gefahr ist, dass man es nicht in der Hand hat, wie es einstürzen kann oder dass es einfach stabil bleibt. Und das denke ich aber mal, sind nochmal Möglichkeiten, wirklich mit 3, 4 Filmemachern zu diskutieren, wo man wirklich nochmal was mitnehmen kann vom Festival.
Okay, ja, das klingt doch alles spannend. Das Ding ist natürlich schon, in diesen Jahren ist es natürlich für Leute, die jetzt nicht in Stuttgart leben, leichter jetzt mal ins Programm reinzuschauen. Deswegen dachten wir uns auch, das ist jetzt eine super Gelegenheit, mal mit dir auch darüber zu sprechen, weil ich weiß nicht, ob ihr das in Zukunft nochmal machen wollt, dass ihr die Sachen auch online anbieten wollt, aber wahrscheinlich, wenn das dann auch so ein großer Aufwand ist, eher nicht, oder? Also deswegen, oder?
Also ich denke, ein Teil wird einfach bleiben. Das hat sich jetzt, es ist tatsächlich so, dass natürlich viele, dass Menschen aus anderen Städten und Ländern zugucken konnten, die so nicht die Möglichkeit haben, die vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, weil sie krank sind und nicht in den öffentlichen Raum gehen können. Ja?
Das ist ja auch ehrlich gesagt teuer, nach Stuttgart zu reisen. Und
Genau, dieses finanziell nicht leisten können oder die einfach familiär mit kleinen Kindern das nicht mehr machen können und so weiter und so fort. Das ist toll. Und ich denke auch, dass bestimmte Sachen wie vielleicht Streaming von der Eröffnung oder Preisverleihung oder sowas, dass es das geben wird oder dass bestimmte Gespräche drin sind. Ansonsten kann das gerne ein Festival fordern, aber wenn der Verleiher dann sagt, nee, online seht ihr den Film nicht, also vergesst es, dann ist das halt, dann ist das ein Wunschdenken. Und wie gesagt, alles das, was man sozusagen präsenzmäßig vorbereiten muss an Manpower und so weiter, das brauchst du auch hinten im digitalen Bereich. Und das ist immer so interessant, wenn wir sozusagen mit Politikern, Administration reden, oh ja, das Tolle, also jetzt kann man Stuttgart in die ganze Welt tragen. Und wir sagen ja, aber damit das wirklich gut aussieht und damit es schön ist und so weiter, das ist teuer. Und diese Hybrid-Varianten sind die teuersten Varianten. Und das muss man halt auch bedenken. Und im Anfangsjahr gab es halt auch denke ich, bestimmt von Festivals dieses, oh, jetzt kann ich wirklich weltweit alles zeigen. Nee, normalerweise zeigst du dein Festival in der Stadt, in dem Kino mit so viel Sitzzahlen und würdest es da zeigen. Und du musst eben auch dem Filmemacher und dem Verleiher und dem Produzenten die Chance geben, die anderen Premieren in den anderen Ländern und Städten auch mitnehmen zu können.
Ja,
und ich glaube, das hat uns auch Corona deutlich gemacht, dass wir das eben nur zusammen machen können. Wir können da keinen zurücklassen. So, ja?
Okay.
Also weil Wir können denen die Plattform geben und bestimmte andere Begegnungen, aber wir brauchen die Filmemacher mit ihren Filmen. Ist ja ganz klar. Und ja, also da einfach mal schauen, was bleibt und wie es genutzt wird, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ehrlich gesagt, mag man doch auch die Zeit, wo man den Computer wieder zumachen kann, ne? Und einfach sagen kann, hey, ich hole mir jetzt ein Lassi oder ein Sekt und ich freue mich danach, einfach die Leute wiederzusehen. Ja, denn man hat diese Sehnsucht, diese Atmosphäre zu spüren.
Ja.
Das ist das doch, was einen vermisst, diese Sita-Klänge oder eben, wenn ich mir einfach vorstelle, das war für mich so ein ganz toller Moment, als es diese erste Demonstration für den Erhalt des Metropols gab und wirklich zwei langjährige Fans im Sari-Kostüm mitgekommen sind und das indische Filmfestival hochgehalten haben. Ja? Also das war wirklich ganz berührend für uns, weil wir dann auch gemerkt haben, okay, das ist hier bedeutend, also dieser Ort, dieses Festival bedeutet Menschen was. So, das ist doch toll.
Ja, auf jeden Fall.
Und das lässt sich schwer über das Online-Sache lösen. Aber man kann auch ganz, ganz, ganz gespannt sein. Wir haben ja noch ein Rahmenprogramm, was ohne Geld verfügbar ist. Also und wo wir eben auch ganz zeitig schon gesagt haben, das sei halt unter dem Thema Wanderlust, was ja Fernweh bedeutet, sein. Weil so geht es uns doch gerade allen, dass man sich, wenn man sich erinnert an die Reisen, die man gemacht hat und wie normal das war und wie weit das einem wegkommt, weit weg vorkommt plötzlich. Und da geht es halt dann wirklich, teilweise hat der SWR sein Schätzkästchen aufgemacht mit älteren Filmen. Und es gibt aber auch eine ganz tolle Sache aus Österreich, wo einer in den 30er Jahren eben nach Indien mit dem Motorrad ist und so eine Geschichten. Und es gibt aber auch Besucher des Festivals, die von ihren Indienreisen uns Videoschnipsel oder kleine Filme geschickt haben, einfach um mal wieder zumindest digital den Indiengeruch um die Nase zu bekommen.
Ja, das ist doch wunderschön. Ich meine, das ist ja im Prinzip auch immer das einmal im Jahr in Stuttgart sein und so ein bisschen Indien-Flair mitnehmen. Ja, und ich denke, an der Stelle können wir eigentlich ganz gut aufhören. Ja, wünschen euch wirklich viel Erfolg und sagen auf jeden Fall aber auch nochmal allen HörerInnen, möglicherweise letzte Chance, das online mitzumachen alles. Man weiß ja nicht, ob genau. Das dann im nächsten Jahr noch so möglich ist. Ja, vielen Dank, Elisa, das hat viel Spaß gemacht und auch nochmal Hinweis, es gibt ja auch noch andere Festivals. Ich glaube, im September finden noch die Indo-German Film Week in Berlin statt. New Generations Independent Indian Film Festival haben wir ja auch schon mal erwähnt, das gibt es auch noch. Aber ja, Juli ist erstmal Stuttgart-Zeit. Und wir freuen uns drauf. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank.
Danke fürs Gespräch. Und ich freue mich auch auf viele, viele Zuschauer. Und auf ein was freuen wir uns aber tatsächlich sehr, 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 dass wir hoffentlich 2022 wieder ins Kino zurückkehren.
Wir alle, auf jeden Fall. Auch Caro.
Ja, schöne Grüße.
Schöne Grüße, genau. Auf jeden Fall. Jo, dann.